ablief, zum Teil ausführlich, zum Teil nur einfach so kurz erwähnt mit einem Satz. Aber eine Gemeindegründung, die uns etwas ausführlicher beschrieben wird, ist die Gemeindegründung in Philippi. Wir haben hier die Stadt Philippi in Europa, heutiges Griechenland. Paulus war unterwegs im Auftrag der Gemeinde von Antiochien, die ihn ausgesandt hat, hier in Palästina, hat hier Gemeinden gegründet, kam dann in der zweiten Reise wieder in diese Gegend, hat hier die Gemeinden besucht, wie es ihnen geht, und wollte dann so Richtung Norden da oder vielleicht auch Richtung Osten, und irgendwie spürten sie, das ist nicht dran. Das heißt in der Bibel, der Heilige Geist hat es ihnen verwehrt. Also da waren sie orientierungslos, wussten nicht, was, sind da schon ein bisschen rumgeirrt, oder? Was ist jetzt dran? Und dann spricht Gott zu ihnen durch eine Vision, durch eine Eingebung, und wussten, ja, wir sollten rüberfahren nach Philippi. Gott hat dort für uns einen Auftrag. Und so kamen sie nach Philippi. Das war eine römische Garnisonstadt, also ein Militärstützpunkt. Da war eine große Kaserne, wie ihr sie auch habt in Bülach. Und das war ein blühender Ort, griechisch geprägt. Aber Paulus ging, wenn er zu einem Ort kam, zuerst zu den Juden, also zu seinen Landsleuten. Die waren natürlich näher dran am Evangelium. Die hatten die Vorgeschichte des Alten Testaments. Dort kommt er anknüpfen bei diesem einzigen lebendigen Gott. Musste nicht zuerst gegen alle die ganze griechische Götterwelt da reden und was auch immer, sondern konnte direkt anknüpfen und sagen, da steht doch in diesen Büchern, die ihr liebt, vom Messias. Und dieser Messias ist gekommen, es ist Jesus. Und so ging Paulus, wenn es eine Synagoge gab, in eine Synagoge. Aber in Philippi gab es keine Synagoge. Sich offenbar erkundigt, er war ja nicht allein, Silas war bei ihm, dann Lukas und Timotheus, also sie waren mindestens zu viert. Und dann hörte er, dass sich eine Gruppe Menschen trifft am Fluss unten. Das könnte dieser Fluss gewesen sein oder dieser Bach. Und er hörte, dort trifft sich eine Gruppe jüdisch gesinnter Menschen. Und so gingen sie an diesen Fluss am Sabbat, weil das ja der jüdische Festtag ist. Und tatsächlich fanden sie dort am Fluss außerhalb der Stadt, da war kein Gebäude, war nichts, da waren wahrscheinlich ein paar Steine, die sie zusammen geschichtet haben, wo sie darauf saßen oder Baumstrümpfe oder was auch immer. Und da traf er eine Gruppe von Frauen. Und diese Frauen kamen zusammen, um zu dem lebendigen Gott zu beten, den sie aus dem Alten Testament kannten. Und da waren auch Frauen dabei, eine wird namentlich erwähnt, Lydia, die war nicht Jüdin, aber die hatte Interesse an diesem jüdischen Glauben, an diesem Gott des Alten Testaments. Vielleicht war sie enttäuscht von der griechischen Götterwelt, von diesen Mythologien, wie die da aneinander bekämpft haben, wie das da gerasselt hat in dieser Götterwelt und wie da Blut geflossen ist und was da alles und so. Vielleicht war, das kann es doch nicht sein, oder? Also ist das Religion? Soll ich an das glauben? Und dann hörte sie auf irgendeine Weise von diesem einzigartigen Gott, der sein Volk liebt, der unglaubliche Wunder getan hat, sogar ein ganzes Meer einfach teilen konnte. Das waren so geläufige Geschichten natürlich im jüdischen Glauben. Sie hörte davon und war einfach angezogen von diesem Glauben. Und jetzt kam es zur Begegnung zwischen Lydia, die dort mit diesen Frauen am Fluss war, und da kommt Paulus, also diese vier Männer, und die setzen sich dazu und erklären ihnen das Evangelium. Also sie knüpfen am Alten Testament an und erklären ihnen das Evangelium, und dann kommt ja diese ganz berühmte Aussage aus Apostelgeschichte Kapitel 16, am Sabbat gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegt. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Ich bleibe immer, ich habe es hier fett gedruckt, bleib hier immer etwas stehen. Das finde ich eine ganz berührende Aussage. Also jetzt hört diese Frau das Evangelium. Und dann steht, Gott tat ihr das Herz auf. Das ist ein total heiliger Augenblick, wenn das geschieht. Wenn Gott zu einem Menschen spricht, hier durch Paulus. Aber jetzt geschieht das Wunder, dass diese Frau, diese Lydia, nicht einfach die Worte von Paulus hört, sondern begreift, innerlich versteht, diese Worte sind Worte von Gott. Jetzt spricht der heilige, lebendige Gott in mein Leben hinein. Dieses besondere Eingreifen von Gott, wo er einfach das Herz öffnet. Ich sage, das ist immer wieder ein neues Wunder, wenn Gott mich hörend macht für ihn. Auch wenn man schon lange mit Jesus unterwegs ist, schon lange gläubig ist. Ich möchte es immer wieder als Wunder ansehen, wenn ich von Gott angesprochen werde. Dieser ganz heilige Augenblick. Ich weiß nicht, wie ihr mit der Bibel unterwegs seid, wie ihr Bibel liest. Ich möchte die Bibel immer wieder aufschlagen mit einer heiligen Ehrfurcht, nicht vor dem Druckerschwärze und vor dem Papier. Ich kann auch mal eine Bibel wegschmeißen, das ist für mich kein Problem. Ich kann nicht alle zerlesenen Bibeln einfach sammeln. Aber vor dem Inhalt. Das, was ich jetzt hier lese, ist Wort Gottes. Jetzt spricht der heilige, lebendige Gott zu mir. Und jetzt wünsche ich mir, dass dieser heilige Augenblick einfach geschieht, wo mir das Herz aufgeht und ich ihn hören kann. Und ich wünsche jedem von uns immer wieder diesen heiligen Augenblick, wo das Herz aufgeht, wo wir die Stimme Gottes hören. Ich glaube, Gott ist nicht der billige Jakob, wisst ihr, der einfach so jedem hinterherrennt und ständig versucht, auf ihn einzureden, irgendetwas anzudrehen, das er gar nicht will. Ich glaube, diese Augenblicke, auch für einen Menschen, der auf der Suche ist oder vielleicht noch gar nicht auf der Suche ist, dass diese Augenblicke, wo Gott ihn einholt und zu ihm spricht, etwas ganz Besonderes sind. Und diese Augenblicke sollte man unbedingt nutzen, wenn Gott spricht. Hier bei Lydia war es so. Sie hörte darauf, sie verstand es, weil Gott einfach auf übernatürliche Art und Weise durch seinen Geist gegenwärtig war und am Wirken war. Und sie kam zum Glauben, so heftig kam sie zum Glauben, dass sie sich taufen ließ. Es war für sie irgendwo klar, Paulus hatte das erklärt. Und sie hat dann Paulus eingeladen zu ihm als Gast und da, also sie war voll, wirklich voll dabei. Diese Gemeinde hat sich ja dann entwickelt. Wir lesen im Philipperbrief einen Brief, den Paulus Jahrzehnte später an diese Christen in Philippi geschrieben hat. Und da redet er die Gemeinde an, sagt, liebe Älteste, liebe Diakone, Gemeinde. Also das war schon eine stattliche Gemeinde, war da plötzlich da, oder? Aber der Anfang war sehr bescheiden, oder? Außerhalb der Stadt, an einem Fluss, paar Steine, wo Leute drauf saßen, nur in Anführungszeichen Frauen. So hat Gott hier begonnen. Aber dieser heilige Augenblick von seinem Reden. Und jetzt, die Geschichte geht weiter. Gott hatte ganz offenbar noch mehr vor in Philippi. Er wollte mehr Menschen erreichen mit dem Evangelium. Und jetzt wird es spannend, wie Gott das gemacht hat. Wie er die Tür geöffnet hat. Paulus und sein Team waren unterwegs in dieser Stadt, versuchten eben das Evangelium zu verkünden. Dann wurden sie falsch beschuldigt, da war die ganze Geschichte mit der Wahrsagerei, ihr könnt es dann nachlesen und das vertiefen, Apostelgeschichte 16, diese Wahrsagerin, die er dann hat diesen Wahrsagergeist ausgetrieben, die konnte dann nicht mehr wahrsagen, damit haben die Besitzer dieser Sklavin ihren Verdienst verloren und aus Neid und auch aus Rache haben sie dann Paulus und seine Mitarbeiter falsch beschuldigt. Also gegen das Evangelium erhebt sich meist Widerstand. Und eine der Maschen des Feindes Gottes ist falsche Beschuldigung, Verleumdung gegen die Gemeinde, Gerüchte, die nicht richtig sind und so. Das ist so eine alte Geschichte, ja. Also hier war es auch so. Man hat dann Paulus und Silas, das waren auch mal die Köpfe des Teams, genommen, hat sie mit Knüppeln wundgeschlagen. Also das war schon heftig. Dann hat man sie ins Gefängnis gesteckt. Die Stadtbehörde hat den Befehl gegeben, dem Gefängniswärter, er sollte sie wirklich sicher bewahren. Der hat das getan, hat sie in eine Zelle eingeschlossen, aber damit nicht genug. Er wollte auf ganz Nummer sicher gehen, beziehungsweise ihnen wahrscheinlich noch mehr Schmerzen zufügen. Und hat ihre Füße hat er in einen Block gespannt, also die waren dann festgeschraubt. Und so saßen diese beiden Männer in dieser Zelle. Aber Gott wollte in der Stadt Philippi eine Gemeinde. Er wollte Türen öffnen und die saßen nun mit zerschunden, blutig geschlagen, tat ihnen sicher alles weh, saßen sie da in dieser Zelle. Und interessant ist jetzt, wie sie reagiert haben. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich male jetzt ein bisschen aus, was da sich abgespielt haben hätte können. Oder so. Also, vielleicht diese Situation, dass sie sagen, also jetzt sind wir schon unglaublich enttäuscht von Gott. Das kann es jetzt echt nicht gewesen sein. Jetzt haben wir den Eindruck gehabt, Gott schickt uns nach Philippi, das war diese Eingebung. Dann treffen wir Lydia, ein Wunder, kommt eine Frau zum Glauben, gleich auf Anhieb, zack, einfach so eine offene Tür. Und jetzt ist alles vorbei, oder? Wir sitzen hier im Gefängnis, wir haben keine Möglichkeit mehr, wir sind geschlagen worden. Ja, das steht doch in der Bibel, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du auch gehst. Auf Hemden wird er dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Psalm 91, oder? Das kannten diese beiden Männer. Die waren vertraut mit dem Alten Testament. Erinnerten sich vielleicht an diese Stelle und sagen, Gott, du hast gesagt, nicht einmal den Fuß an einen Stein stoßen. Uns ist aber mehr geschehen. Wir sind mit Knüppeln niedergeschlagen worden, sitzen hier fest und können nicht los. Was ist los? Das wäre eine Möglichkeit gewesen, einfach Gott anzuklagen. Enttäuscht auszurufen, warum Gott lässt du das zu? Haben sie aber nicht. Haben sie nicht. Interessanterweise. Zweite Möglichkeit. Sie fangen an, einander zu beschuldigen. Oder? So, wenn man ein bisschen Schwierigkeiten hat und so, vielleicht als Team oder wenn irgendwo auch eine Gemeinde irgendwo stecken bleibt und so, dann plötzlich, ja, weshalb und vielleicht deshalb und so. Und die hätten einander jetzt beschuldigen können. Zum Beispiel, der Paulus hätte dem Silas sagen können: Silas, wie ist es eigentlich mit deiner stillen Zeit? Ich habe festgestellt, irgendwie die Gebetszeit bei dir finde ich schon relativ kurz. Könnte es sein, dass wir deshalb in diesen Schwierigkeiten stecken? Und der Silas gibt zurück und sagt, ja, lieber Paulus, warum musst du immer so dreinfahren? Warum hast du dein Temperament nicht unter Kontrolle? Das war überhaupt nicht klug mit dieser Wahrsagerin, das war völlig daneben. Du hättest dir ausrechnen können, dass das Schwierigkeiten gibt und so. Warum kannst du dich nicht ein bisschen mehr zügeln? Warum musst du immer so aufbrausen und gleich einfach so ein Zeug ablassen? Und so? Also, und wisst ihr, es geht noch weiter. Wenn man so in Schwierigkeiten steckt und dann auf dieser Spur ist, dann spricht man über Leute, die nicht anwesend sind, oder? Ganz klar. Ja, Moment. Wo ist der Lukas eigentlich? Der war auch da in Philippi. Der war auch dabei, aber ist nicht im Gefängnis. Wo ist der Lukas? Ja, der feine Herr, der Arzt, der hat sich schon im richtigen Moment aus dem Staub gemacht, oder? Und der Timotheus? Ja, Paulus hat sich getäuscht, er hat so große Hoffnungen in den Timotheus gesetzt, oder? Ein junger, fähiger Mann, der wird mal was, vielleicht mein Nachfolger. Und jetzt ist er auch irgendwo, als er sah, dass es brenzig wurde, hups, in die nächste Seitengasse und weg war er, oder? Und dann fangen sie an, über diese beiden zu reden, haben sie aber auch nicht gedacht. Das steht nicht in der Bibel. Das war jetzt alles frei erfunden, oder? Nur ein bisschen ausmalen, was sich da hätte abspielen können. Was in der Bibel steht, was diese beiden Männer getan haben, sie fingen an, Gott zu ehren und zu loben. Das war ihre Reaktion. Am Schluss, nachdem das beschrieben wurde, was da geschah, es war Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Und die anderen Gefangenen hörten zu. Ist erstaunlich, oder? Ich staune darüber, dass diese beiden Männer diese Kraft hatten, einfach Gott zu ehren, auch in allen Schwierigkeiten, auch in allen Enttäuschungen. Ich denke schon, dass sie enttäuscht waren, dass das geschah. Das war nicht einfach so. Es war auch nicht geplant. Und das ist jetzt das Interessante an dieser Geschichte. Paulus ging, wenn er an einen Ort kam, immer strategisch vor. Er hat sich genau überlegt, was muss ich tun. Er hat einen Plan entworfen. Zuerst ging er in die Synagoge und hat dort Menschen mit dem Evangelium erreicht. Und dann spannte sich meist in die Synagoge, weil es Verbindungen gab in die griechische Welt. Und dann kamen auch Menschen aus der griechischen Welt zum Glauben. Also das war so sein Vorgehen. Das war sein Plan. Aber was hier abläuft, war nicht geplant. Das war jetzt einfach von Gott geführt. Und ich glaube, diese beiden Elemente dürfen wir nicht miteinander oder gegeneinander ausspielen. Auf der einen Seite möchte Gott, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Dass wir überlegen, was ist für uns als Gemeinde jetzt dran? Wie können wir Menschen überreichen? Welcher Entwicklungsschritt steht für uns an? Dass wir uns das gut überlegen, einen Plan machen. Aber auf der anderen Seite, das, was jetzt einfach von Gott gefügt ist, was wir nicht planen können. Stellt euch einmal vor, die hätten das planen wollen. Also Paulus und Silas machen eine Teamsitzung, mit diese vier sitzen da zusammen am Tisch und dann sagen, wie können wir die Stadt Philippi erreichen? Erster Erfolg haben wir schon mit der Lydia, aber jetzt geht es weiter. Wie machen wir das? Und dann kommt der Vorschlag, ja, wir machen ein bisschen Radau in der Stadt, oder? Und dann stecken sie uns ins Gefängnis und dann im Gefängnis loben wir Gott und dann kommt ein Erdbeben. Ja, hoffentlich kommt es dann, oder? Und wenn das kommt, irgendwie dann wird das Menschen so erschüttern und dann werden die zum Glauben kommen und so. Wer denkt, ist das ein genialer Plan? Wer dafür ist, soll die Hand erheben, oder? Drei Teammitglieder erheben die Hand, Timotheus. Das ist nicht so recht Gefängnis, wenn dann das Erdbeben nicht kommt. Das war nicht planbar. Das war nicht planbar. Das hat einfach Gott gefügt. Um den Gemeindebau ist es immer so. Auf der einen Seite braucht Gott unsere Planung. Machen wir auch aus Vision Schweiz. Wir überlegen uns, wo gehen wir hin, wie tun wir das, wer schicken wir dorthin? Planen das, wie finanzieren wir das? Da gibt es Pläne. Aber im Bewusstsein, dass das Eigentliche können wir doch nicht planen und wirken. Da sind wir total von Gott abhängig. Sonst scheitern alle unsere Pläne und all unsere Vorhaben. Es geht nicht. Kann man nicht machen. Und hier war es so. Die erleben einfach, wie Gott außerplanmäßig handelt und Dinge tut auf übernatürliche Art und Weise. Und genau an diesem Punkt, wo wir in der Sackgasse waren, oder? Also Gefängnis, eingekerkert, festgeschraubt, also zu mehr Passivität kann man einem fast nicht mehr zwingen, ja, genau. Und genau da öffnet Gott eine neue Tür. Und es war ein Wunder, es war wirklich ein Eingreifen Gottes. Ihr habt vielleicht die Geschichte auch schon gelesen und dann steht einfach, es kam ein Erdbeben. Und die Ketten von den Gefangenen fielen ab und die Türen öffneten sich. Das steht als Folge des Erdbebens. Das heißt mit anderen Worten, das war nicht ein normales Erdbeben. Eindeutig nicht. Bei einem normalen Erdbeben stürzt das Gebäude zusammen, oder? Bei dieser Heftigkeit, aber die Ketten lösen sich nicht durch ein Erdbeben. Auch die Türen springen nicht einfach auf. Es sprangen aber nur die Türen auf und nur die Ketten haben sich gelöst. Aber das Gebäude blieb stehen. Das war ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Das kann man nicht anders erklären. Und das brachte den Aufseher des Gefängnisses in größte Schwierigkeit, in Todesgefahr. Er sah, die Türen sind offen, die Gefangenen sind alle frei, die können sich frei bewegen, die werden jetzt fliehen und das bedeutet für mich Todesstrafe. Weil ihm war sofort klar, jetzt kann ich nicht nach Rom schreiben, die Gefangenen sind entflohen, Grund, es gab ein Erdbeben. Die werden in Rom zurückfragen, Moment mal, wir haben nicht gehört, dass es in Philippi ein Erdbeben gab. Es ist kein Gebäude sonst beschädigt, es ist nichts von einem Erdbeben bekannt. Dann Rückfrage 2. Erkläre uns, weshalb es so ein heftiges Erdbeben gibt und das Gefängnis aber noch steht und die Gefangenen nicht im Erdbeben ums Leben kamen. Dieser Mann wusste, alles, was ich nach Rom schreibe, tönt für die wie ein Witz oder wie eine billige Entschuldigung. Ich stecke in der Klemme. Das hat ihn so erschüttert, dass er zum Glauben kam. Er wusste, diese beiden Männer, das sind ganz besondere Männer. Die sind hier im Auftrag Gottes und das, was sie sagen, ist von Gott. Gott brauchte für diesen Mann, um ihn zu erschüttern, um ihn zu öffnen, schon eine besondere Methode, oder? Erstaunlich. Ich habe mir so, ihr merkt, ich male mal ein bisschen aus, oder? Also, stell mir vor, Paulus und sein Team sind auf dem Marktplatz in Philippi und predigen das Evangelium. Haben sie auch manchmal gemacht. Oder sind sie am Predigen und dann geht so der Gefängniswärter vorbei mit seinen paar Kollegen oder so in der Uniform. Hört die da und so. Ah, da die Juden da und das. Ah, das was erzählen die für einen Quatsch, oder? So. Jesus auch verstanden und der soll König sein. Also wir haben einen Kaiser oder und so. Ich kann mir gut vorstellen, auf normale Art und Weise wäre dieser Mann nicht erreicht worden. Völlig verschlossen, keinen Zugang, ablehnend. Und jetzt hat Gott einfach eine Methode gewählt, um seine Welt zu erschüttern. Die wurde so erschüttert. In der Bibel steht, die Grundfesten des Gefängnisses wurden erschüttert, aber eigentlich wurden die Grundfesten des Lebens dieses Mannes erschüttert. Bis in die Grundmauern. Dass er vor Paulus und Silas niederkniet und die Frage stellt, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Also er kommt gleich zum Zentrum, oder? Zack, ist er einfach beim Zentrum. Das ist ein Wunder. Wenn das geschieht, das kann man nicht planen, das kann man eigentlich nur erbeten, oder? Aber nicht planen. Ich denke hier an einen Mann, sein Bruder kam zum Glauben. Er selber war ein Säufer, harter Mann, völlig ablehnend dem Evangelium. Wenn sein Bruder nach Hause kam und etwas von Jesus erzählte, wurde er ziemlich wütend, sogar handgreiflich, war so dem Evangelium gegenüber verschlossen. So eine aggressive, ablehnende Art. Und dann, es war nicht ein Erdbeben, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war. Es war nichts Äußeres. Gott hat einfach in sein Leben gesprochen. Der hat mich angerufen und gesagt, kann ich vorbeikommen? Aber schnell! Der kam vorbei, der hat gezittert und geweint und ich musste ihm das Evangelium nicht erklären. Er hat einfach gesagt, ich will Buße tun. Ich will einfach Buße tun, ich will meine Sünden loswerden. Das ist hier geschehen bei diesem Kerkermeister. Er war reif für das Evangelium. Kam zum Glauben, er wurde getauft mit seinen Angehörigen wohl nach dem Bericht. Und so entstand diese Gemeinde in Philippi. Es war nicht eine vollkommene Gemeinde. Paulus musste dann einen Brief schreiben. Es ist ein ganz schöner Brief, der Philipperbrief, aber er musste zwei Personen, hat sie namentlich erwähnt. Staune ich immer wieder, dass man seit 2000 Jahren weiß, welche Personen dieser Gemeinde Streit hatten. Ja, ich bin froh, dass man bei mir nicht alles weiß und nicht alle Menschen das wissen. Aber nicht eine vollkommene Gemeinde, aber eine Gemeinde, die Menschen erreicht hat, die mit Jesus unterwegs war. Durch das Wirken von Gott selbst. Waren Menschen gehorsam, aber das Entscheidende hat Gott gewirkt. Und das macht uns Mut. Es gibt manchmal Widerstand, es gibt manchmal Dürrezeiten, die wir durchstreiten müssen. Wir haben nicht immer Höhepunkte. Paulus hatte auch nicht einfach einen Höhepunkt nach dem anderen. Aber schön, dass diese Höhepunkte hier aufgezeigt werden, oder? Wie Gott eingreift. Und ich glaube, wenn ich noch auf diesen Gedanken zurückkommen darf zum Schluss, sie konnten es nicht planen, aber sie konnten es erbeten. Und ich staune nicht darüber und wundere mich nicht darüber, dass Paulus in jedem seiner Briefe, in irgendeiner Form, aufruft, für ihn zu beten. Weil er wusste, davon bin ich abhängig. Das brauche ich. Und so macht diese Gemeindegründung in Philippi uns Mut, ob wir als Gemeinde schon länger unterwegs sind oder ganz am Anfang stehen. Gott ist da und Gott möchte in unserer Mitte wirken. Amen.